Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Und Jahwe fuhr herab, die Stadt und den Turm zu sehen. Und Jahwe sagte, siehe, ein einziges Volk sind sie. Und eine einzige Sprache haben sie alle. Und das ist jetzt erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Gleich, was sie sich ausdenken. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Dieses Auf, lasst uns herabfahren, ist Gottes Antwort auf das Wort der Menschen. Auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen. Auf, wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen einen Turm bauen bis an den Himmel und eine Stadt, in der die gesamte Menschheit als eine große friedliche Einheit zusammenlebt. Das sind ganz urtümliche, fast könnte man sagen, archaische Vorstellungen, die hier anklingen. Offenbar meinen die Menschen, gewiss, der Himmel ist zwar hoch, aber wenn man den Turm nur hoch genug baut, dann müsste man schließlich mit seiner Spitze den Kontakt zum Himmel, also auch zu Gott, herstellen können. Auch gibt es zwar eine Unmenge an Menschen, aber wenn man die Stadt nur umfassend genug baut, dann müsste sie schließlich allen Menschen Lebensraum geben. Raum für Wohnen, Arbeiten und Freizeit. Dann müsste sie allen Menschen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Doch schon damals weiß jeder in einer Welt, in dieser einen Welt, die ja existiert, die Einheit der Menschen zu bewahren, das ist eine wahrhaft gewaltige Aufgabe. Aber man ist überzeugt, wenn wir nur alle gut zusammenarbeiten, wenn wir nur alles umsichtig planen und durchdacht ins Werk setzen, wenn alle Menschen bereitwillig mit anpacken, dann müssten wir es hinkriegen, dass wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen, dass wir nicht in unterschiedliche Sprachfamilien, Kulturen, Völker zerfallen, die schließlich als einander fremd gewordene feindliche Staaten gegeneinander Krieg führen. Auf, lasst uns Ziegeln brennen. Jetzt wird uns nichts mehr unmöglich sein, was wir zu tun, uns ausdenken. Auch wenn Wunder etwas länger dauern. Unmögliches gibt es für uns nicht. Bei unserem technischen Standard in Babylon. Aber merkwürdig, alles, was die Menschen sich vorgenommen haben, misslingt. Ja, die Menschen erleben das Gegenteil dessen, was sie anstreben. Die gemeinsame Sprache, die sie bewahren wollen, zerfleddert in eine Vielzahl von Fremdsprachen. Die eine Weltstadt wird als Bauruine zurückgelassen und der Kirchturm, der Zikkurat, der ihnen den Weg in den Himmel öffnen soll, bleibt als, ja, mir fiel ein, wie die Hungerkralle. Weiß jemand, was die Hungerkralle ist? Das ist das Luftbrückendenkmal in Berlin, das hier anfängt und Hannover ankommt, so unfertig in den Himmel ragt. Daran musste ich denken, der Zikkurat, diese Kirche, der Turm, den wir es immer nennen, der ragt so wie so eine Hungerkralle, die Berliner Hungerkralle in den Himmel, unfertig gebaut, unfähig, die himmlische Welt zu erreichen. Sie bauen das alles, um dem Schicksal von Zerstreuung und Völkervielfalt zu entgehen, aber am Ende hat sie eben dieses Schicksal eingeholt. Die real existierende eine Menschheit ist Utopie geworden. Deswegen, weil keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Und schließlich erfahren wir noch, und jetzt haltet den Atem an. dass es Gott war, der dieses unfassbare Unglück über die Menschen gebracht hat. Und wir fragen uns, was haben die Menschen falsch gemacht? Dass ihnen alles gelingt, misslingt, was sie anpacken. Ja, was haben sie falsch gemacht? Dass sie Gott gegen sich haben, der alle ihre guten Vorhaben durchkreuzt. Ist es denn falsch, wenn Menschen sich gegenseitig verstehen, friedlich und ohne Krieg miteinander leben? Und wenn sie solchen Zustand intakter Gemeinschaft zu bewahren versuchen, ist das Sünde? Hat der Mensch nicht vielmehr eine Aufgabe und Verpflichtung, durch gemeinschaftsfördernde Projekte, durch Völkerverständigung Frieden zu schaffen oder, sofern er besteht, zu sichern? So viel jedenfalls können wir sagen. Der Erzähler dieser Geschichte redet hier nicht von einem moralischen Problem. Die Menschen haben was Falsches gemacht, sondern von einem Beziehungsproblem. Er redet tatsächlich von einem Problem, das zwischen Gott und den Menschen existiert. Und wir können dieses Problem sogar bestimmen. Doch dafür müssen wir den größeren Textzusammenhang ins Auge fassen. Dieser Textzusammenhang umgreift die sogenannte Urgeschichte der Bibel. Und die beginnt damit, dass Mann und Frau im Garten Eden die Frucht vom Baum der Erkenntnis essen, um Gutes und Böses zu erkennen. Also, das heißt, Gutes und Böses ist ein Ausdruck für alles, Erkennen ist ein Ausdruck für Können. Sie wollen alles können, und zwar ohne dabei Gott in Anspruch nehmen zu müssen. Alleine, aus ihren menschlichen Möglichkeiten, alles können, Gutes und Böses erkennen. Damit beginnt die Urgeschichte mit diesem Ereignis und wird fortgesetzt von Kains und Abels Geburt, von ihrem Opfer und dessen schrecklichen Folgen, Brudermord. Dann folgt die Episode von der Vermischung der himmlischen und irdischen Wesen, aus der die Existenz von Riesen entsteht. Wieder ein deutlicher Versuch, Gutes und Böses erkennen zu wollen, alles zu können wie Gott. Das nun ist, diese Vermischung der Menschen und himmlischen Wesen ist der Auslöser für die Sintflut, in der Gott seine Schöpfung bis auf den zweiten Schöpfungstag zurücknimmt. Das ist der Sinn der Sache. Nachdem der fromme Noah dann die Sintflut unbeschadet überstanden hat, sehen wir ihn eines Tages sternhagelvoll und splitterfasernackt seinen Rausch in seinem Zelt ausschlafen. Diese Kette von Unheilsereignissen findet ihren Abschluss in der Turm- und Stadtbaugeschichte, die erzählt, wie die Menschen das friedenschaffende Heilsgut, die eine Menschheit, verspielen. Wie das Sintflutgeschehen und schon wie das Sintflutgeschehen, so umgreift auch die Turmbaugeschichte die ganze Welt. Nur, dass im Gegensatz zur Sintflutgeschichte jetzt die ganze Menschheit aktiv an dem Geschehen beteiligt ist. In der Sintflut kam es als Geschick über die Menschen, jetzt sind die Menschen aktiv beteiligt an ihrem Unglück. Und darin übertrifft die Turmbaugeschichte auch noch die Sintflutgeschichte. So, damit habe ich die kurze Skizze der Urgeschichte abgeschlossen. Diese Geschichten gehören zur sogenannten Urgeschichte. 1. Mose 3, Vers 11 bis 11. Wir haben uns angewöhnt, die Erzählung vom Essen der Frucht im Garten Eden als den Sündenfall oder die Geschichte vom Sündenfall zu bezeichnen. In Wirklichkeit aber ist es nur die erste Geschichte, die erste Sündenfallgeschichte in einer Kette der Sündenfallgeschichten, die ich eben skizziert habe. Alle erzählen sie nämlich von unterschiedlichen Versuchen des Menschen, nicht unter Gott zu stehen und ihr Leben zu gestalten, sondern als Gott ihr Leben zu gestalten. Neben Gott, auf Augenhöhe mit Gott. Jede dieser Geschichten besitzt nun spezielle charakteristische Merkmale und mit denen will der Erzähler bestimmte geistliche Aussagen und Anliegen vermitteln. Das erste Anliegen ist, eigentlich ist ja Gott immer das Subjekt. Und das wird in den ersten beiden Kapiteln, in denen die Schöpfungsgeschichten stehen, sehr deutlich unterstrichen. Gott ist es, der Himmel und Erde schafft, der Licht und Finsternis schafft. Gott schafft die Meere und die Kontinente, Sonne, Mond und Mann und Frau. Als Schöpfer gibt er die Befehle, die Geschöpfe gehorchen. Gott sagt zur Erde, die Erde bringe hervor. Im nächsten Vers heißt es, und die Erde brachte hervor. Gott gibt die Befehle an die Erde, an die Tiere, an die Menschen und sie befolgen seinen Befehl. Immer geht die Initiative von Gott aus, gehört das Agieren zu ihm, immer das Reagieren zu seinen Geschöpfen. Immer ist in den Kapiteln, die von dem Schaffen des Schöpfers handeln, der Schöpfer das agierende und redende Subjekt, das Geschöpf hingegen das reagierende und antwortende Objekt. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Es springt uns nämlich als Leser der Bibel geradezu ins Auge, dass in der Urgeschichte, also in 1. Mose 3 bis 11, dieses Verhältnis radikal umgedreht wird. Da handelt immer als Erster der Mensch und Gott nur als Zweiter. Im Garten Eden agieren die Geschöpfe, die Schlange mit der Frau, die Frau mit der Schlange und dem Mann. Gott wird hier gar nicht erwähnt in den ersten Versen, der kommt gar nicht vor. Ihm wird das Reagieren überlassen. Nachdem der Mensch das Unmögliche, tatsächlich das Unmögliche, möglich gemacht hat, nämlich die Abhängigkeit von seinem Schöpfer gegen die Abhängigkeit von der Schlange einzutauschen, hören wir Gott nach dem Menschen rufen. Adam, wo bist du? So reagiert Gott auf den Menschen, der vor ihm wegläuft. Adam, wo bist du? Dann in der Geburtsgeschichte der Menschen handeln wiederum nur die Menschen. Kain, heißt es, zeugt mit der Adam zeugt mit seiner Frau Eva den Kain. Und als Eva schließlich Kain geboren hat, gibt sie nicht etwa Gott die Ehre, bedankt sie sich nicht bei ihm, sondern sagt, ich habe einen Mann geschaffen. Erworben kann man auch sagen, aber Kana heißt beides. Schaffen und erwerben. Elkanah, der Name des frommen Elkanah, ja, Gott hat geschaffen, heißt das. Ich habe einen Mann geschaffen, sagt die Frau, als sie den Kain geboren hat. Nicht Gott hat mir einen Mann, einen Sohn geschenkt. Auch das Opfern des Menschen, der beiden, Kain und Abel, wird als ein Geschehen erzählt, in dem Gott zunächst keine aktive Rolle spielt. Als er das dann schließlich doch versucht, auf Kains Mordpläne eine Antwort zu geben und Kain von dem Mord abzubringen, weist Kain diesen Versuch Gottes als Einmischung in seine persönlichen Angelegenheiten weit von sich. Ja, er erlaubt seinem Gott nicht einmal, dass der entscheidet, wen er, der Schöpfer, wen von seinen Geschöpfen er, der Schöpfer, segnet und wen nicht. Schließlich die Sintflutgeschichte. Auch hier reagiert Gott wieder auf das Handeln der Menschen, nämlich darauf, dass sich die himmlischen und menschlichen Wesen miteinander vermischen. Gott reagiert und es heißt, als Gott sah, dass das Sinnen und Trachten des Menschen alle Zeit nur böse war, da bereute er, dass er den Menschen gemacht hatte. Gottes Reaktion auf das Handeln der Menschen. Und so hebt Gott dann die Trennung der Wasser oberhalb und unterhalb des Firmaments, die oben von dem festen Firmament und unten von der Erde zurückgehalten werden. Diese Trennung hebt Gott auf. Platsch, die Wasser kommen wieder zusammen, wie am zweiten Schöpfungstag die Wasser noch zusammen sind und dazwischen ertrinkt die Erde. Das ist der Sinn der Geschichte. Gott macht seine Schöpfung rückgängig. Er bereut, dass er den Menschen gemacht hat. Bis auf eine Familie wird die ganze Menschheit ausgerottet. Und dann schließlich die Turmbaugeschichte. Auch hier begegnen uns Menschen, die durchaus aktiv sind, die miteinander reden, die miteinander handeln. Da begegnen uns viel menschliche Interaktion, aber keine mit Gott. In den ersten vier Versen taucht Gott nicht mit einem Wort auf. Die Menschen planen und zimmern ihr Glück. Gott wird in Vers 4 nicht erwähnt. Als er in Vers 5 schließlich reagiert auf den Bau der himmelstürmenden Zikkurat des Tempels in Babel, als er so reagiert, dass er erst einmal nach unten zur Erde kommt, um zu sehen, was da für winzige Häuslein, die winzigen Menschlein unten auf der Shinar-Ebene aufrichten, da kriegt man Angst und Schrecken, was jetzt passieren muss. So, dieser Wechsel vom agierenden zum reagierenden Gott und vom Reagierenden zum agierenden Menschen, dieser Tausch, der in allen Sündenfallgeschichten erzählt wird, in der Urgeschichte, dieser Tausch von Subjekt und Objekt, von oben und unten,
das ist die Sünde des Menschen. Das ist die Sünde des Menschen.
Von ihr reden alle Sündenfallgeschichten, beginnend mit dem Essen vom Erkenntnisbaum bis hin zum Turmbau von Babel. Handeln wie Gott.
Ich bestimme, wo es lang geht. Unmöglich ist, wird sofort erledigt.
Dieser Tausch vollzieht sich nun nicht nur im Handeln, sondern auch im Reden. Das Geschöpf redet mit anderen Geschöpfen, nicht aber mit dem Schöpfer. Der Schöpfer antwortet. Weil auch dieser Tausch Sünde ist, deshalb besteht Gottes Reden, das bitte jetzt nur noch Antwort auf das maßgebende Reden des und Wort des Menschen sein darf. Gottes Reden besteht jetzt aus Fluch und Gericht. Verflucht bist du, sagt Gott zu seinem Geschöpf Schlange, weil du die Frau verführt hast, davon veranlasst hast, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Und verflucht soll der Ackerboden für dich sein, weil du von der Frucht aus der Hand deiner Frau gegessen hast, bekommt der Mann zu hören. Als Fluch ist auch die von den beiden Fluchworten eingerahmte Verfügung Gottes über die Frau gedacht. Du wirst Verlangen nach deinem Mann haben, aber er wird über dich herrschen. Das Herrschen des Mannes über die Frau ist Gottes Fluchantwort dafür, dass der Mensch sich nicht unter Gottes Herrschaft stellt, ihm vielmehr auf Augenhöhe begegnen, ja ihm gegenüber das Sagen haben will. Auch auf Kains Antwort, auf Kains Wort der Selbstbehauptung vor seinem Schöpfer, antwortet Gott mit Fluch. Verflucht bist du, weg von Ackerboden, Haus und Hof, unstet und flüchtig wirst du sein. Bedeutung erhalten alle diese Beobachtungen von Gottes Fluchworten, aber erst, wenn man sie mit der Vielzahl der Segensworte Gottes und des Segnens Gottes vergleicht, von dem die Schöpfungsgeschichten reden. Dort hören wir immer wieder, wie Gott seine Geschöpfe segnet, die Menschen, die ihm hören und gehorchen, auf sein Agieren, ihn Herr sein lassen, im Gehorsam reagieren. Die Tiere segnet Gott nicht weniger als die Menschen, ja sogar einen Tag segnet er. Und das ist der siebte Tag, an dem Gott sein Werk vollendet. Das heißt, dieser im Zusammenhang mit der Vollendung ist klar, dass der Segen der ganzen Schöpfung gilt. Die Menschen nun, von denen die Urgeschichte erzählt, erleben, wo sie aus der Segen- und lebenspendenden Herrschaft Gottes hinausgetreten sind, in ein Leben, in dem sie als agierende Subjekte ihrem Schöpfer die Rolle des reagierenden Objekts zuweisen. Da haben sie es auf einmal mit einem Gott zu tun, der, weil er auf sein Gottsein nicht verzichtet, ihnen, den als Gott agierenden Menschen, seine Antwort im Fluch gibt. Ja, ihr ganzes Leben, ihr Planen und Handeln, ihr Beginnen und Vollenden ist von diesem Fluch bestimmt. Und der wirkt sich nun darin aus, dass die Menschheit mit allem, was sie tut, sei es noch so gut, scheitert. Im Scheitern aber verliert die Menschheit eins ums andere Mal Lebensqualität. Eins nach dem anderen, Lebensqualität und Lebensmöglichkeiten, die der Schöpfer einmal in seinem Schaffen den Menschen mitgegeben hat. Aber es gibt auch ein Wachstum, allerdings ein negatives. Von Geschlecht zu Geschlecht steigert sich das Böse und übertrifft das Böse der vorangegangenen Generationen. Zunächst zu dem Verlust. Weil der Mann und die Frau die geschöpfbedingten Grenzen nicht akzeptieren, haben sie Gottes Anweisung, keine Frucht vom Erkenntnisbaum zu essen, missachtet, ignoriert. Daraufhin ratifiziert Gott den Abschied, den die Menschen ihm gegeben haben, und vertreibt sie aus dem Garten, wo er einst mit ihnen, zum Beispiel in der Abendkühle, vertraute Gemeinschaft, in unmittelbarer Unterhaltung und Begegnung gepflegt hat. Das heißt, nachdem die Menschen sich von Gott losgesagt haben, ist der unmittelbare Kontakt des Geschöpfes Mensch mit seinem Gott beendet. Dieser Verlust der unmittelbaren Beziehung des Menschen zu Gott, das ist Fluch. Das ist Abstieg, das ist der schlimmste Abstieg. Aus dem folgen alle anderen Abstiege. Dann in der nächsten Generation der nächste Abstieg. Bei Kain und Abel sehen wir den Menschen mit Opfern beschäftigt. Ein Ausdruck seiner nur noch indirekten Kontaktaufnahme mit Gott. Aber immerhin ein frommer Ausdruck seiner Kontaktaufnahme mit Gott? Mitnichten. Denn Kain scheut sich nicht in Gottes Gegenwart am Altar, Mordpläne gegen seinen eigenen Bruder zu schmieden. Als Gott ihn warnt, reagiert er unverschämt. Soll ich der Hüter dieses Hirten da sein? Und dann setzt er Gott, von Gott unbeeindruckt, seine Mordabsicht in die Tat um. Wenn das keine Steigerung gegenüber Adams Missachtung einer Anweisung Gottes sein soll. Kains Eltern hatten das Paradies und damit die unmittelbare Gemeinschaft mit Gott verloren. Offenbar aber war ihnen das Privileg geblieben, auf dem heimischen Bauernhof ein Zuhause zu haben, als Bauern leben zu dürfen, sich dort sicher zu wissen, in Gemeinschaft, in einem schönen Haus. Kain ist der erste unbehauste Mensch. Ohne Bauernhof, ohne Zuhause. Da sagte Kain zu Jahwe: Du hast mich heute von der Fläche des Ackerlandes vertrieben. Ich werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Jetzt wird mich jeder erschlagen, der mich findet. Kain hat kein Zuhause mehr. Er ist der Mensch auf der Flucht. Ein weiterer Verlust an Lebensqualität begegnet uns in Gottes Entscheidung, das Lebensalter des Menschen auf maximal 120 Jahre zu begrenzen. Gottes Begründung für diesen Schritt ist ja: Mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben. Offenbar hatten die erfolgreich mit der Vermischung oder hatten die versucht, mit der erfolgreichen Vermischung zwischen Menschenwesen und Himmelswesen, dass Gottes Geist ewig in ihnen blieb. Und genau davor setzt Gott ein Stäbchen und beschränkt das Lebensalter auf 120 Jahre. Im Vergleich mit Menschen, die über 900 Jahre gelebt haben, ist es schon ziemlich mickrig, wenn man nur noch 120 Jahre alt leben kann, werden kann. Als trauriger Tiefpunkt dieser Verlustgeschichte bietet sich schließlich der Verlust der einen Sprache und der einen Welt. Jawohl, beides war bislang Realität gewesen. Welch ein Segen für die Menschheit! Aber es ist Gottes Reaktion auf den großkotzigen Satz: So wollen wir uns einen Namen machen, dass Gott diesen Segen abbricht. Welch ein Verlust an Lebensqualität, dass die Menschheit auseinanderläuft. Gottes Reaktion auf den Satz: So wollen wir uns einen Namen machen. Dieser Satz kann bedeuten: Wir wollen uns ein Denkmal setzen. Denn Name und Denkmal können ausgetauscht werden. Und das würde dann heißen: Nicht alle Ehre dem Schöpfer, nein, uns alle Ehre. Wir, uns gebührt das Denkmal. Wir nehmen den Ruhm für uns in Anspruch. Sofern aber ein Name Wirklichkeit und Wesen einer Person festhält, kann der Satz: Wir wollen uns einen Namen machen, auch sagen wollen: Wir wollen uns selber machen. Wesen und Wirklichkeit einer Person im Namen festgehalten: Wir machen uns einen Namen, wir machen uns selber. Mit unserem Handeln verweigern wir Gott nicht nur die Ehre, nein, ihm machen wir streitig, Schöpfer zu sein. Wir können uns selber schaffen. Und so setzt Gott dem auf: Wir wollen uns eine Stadt und ein Zikkurat bauen und einen Namen machen, sein auf: Wir wollen herabsteigen, entgegen. Dem Höhepunkt an Sünde entspricht der Tiefpunkt des Abstiegs menschlicher Lebensmöglichkeiten. Zugleich aber deckt Gott in der Begründung seiner Reaktion, mit der er die Menschen an sich selbst scheitern lässt, das Verborgene, das eigentliche Motiv der menschlichen Aktionen auf. Dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Was auch immer sie sich ausdenken, nichts wird ihnen mehr unmöglich sein. unser Sprichwort, Unmögliches wird sofort erledigt, dass wir als dessen Ursprung wir ja im Mund amerikanischer Ingenieure entdeckt haben, von Ingenieuren, die meinen, es gibt keine technischen Probleme für uns. Für uns gibt es nichts Unmögliches. Dieses Denken ist nicht im Zweiten Weltkrieg entstanden, sondern lange vorher. Damit benennt Gott mit diesem Satz, es wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, exakt das letzte Ziel der Menschen, nämlich das, was die Schlange ihnen unter dem Baum der Erkenntnis versprochen hatte. Ihr werdet Gutes und Böses erkennen. Wir erinnern uns, ihr werdet alles können. Und das heißt, ihr werdet so agieren können wie Gott, allein wie Gott. Das könnt ihr. Nichts mehr ist euch unmöglich. Ich möchte daraus ein Ergebnis formulieren. Wir haben erstmal die Texte beobachtet. Alle Sündenfallgeschichten der Urgeschichten im Alten Testament wollen dies sagen. Der Mensch, der das Herr sein Gottes über sich abgeworfen hat, um seine Lebens- und Handlungsmöglichkeiten auszuweiten, seine Grenzen zu sprengen, sich zu entgrenzen, sodass ihm nichts mehr unmöglich ist. Dieser Mensch lebt je und je aufs Neue schmerzhaft. Er erlebt, wie Gott ihn permanent mit den Grenzen seiner menschlichen Möglichkeiten konfrontiert. Der Mensch, der allein aus seinen Möglichkeiten das Leben gestaltet und nicht mehr aus Gottes und der dabei die Schöpfung und was der Schöpfer in sie hineingelegt hat, als selbsternannter Herrscher bewahren will, dieser selbstermächtigte Mensch scheitert mit all dem Guten, das er plant und ausführt. Er scheitert damit. Seine Religion endet im Brudermord, seine Lebensverlängerungsversuche enden mit drastischer Lebenskürzung und sein Bemühen um Bewahrung von Einheit und Frieden enden damit, dass keiner mehr den anderen versteht und schließlich kennt. Von der Stammesfehde zum Weltkrieg ist jetzt alles möglich. Ja, der Mensch, dem nichts mehr unmöglich ist, der Unmögliches sofort erledigen kann und für den Wunder nur eine Frage der Zeit sind, dieser Mensch ist eine Gefahr für Gottes Welt, für Menschen und Tiere, für Trinkwasser und Atemluft, für Boden und Bodenschätze, für Feldfrüchte und Tierfutter. Darin findet aber auch der Auftrag, unter der Herrschaft Gottes über die Welt zu herrschen, sein Ende. Zwar herrscht der Mensch jetzt eigenmächtig über die Welt, die ihm nicht gehört, aber er herrscht jetzt nicht zum Segen, sondern zum Fluch. Denn keine Generation, das zeigt die ganze Urgeschichte auch, die einzelnen Sündenfallgeschichten zeigen das, keine Generation kann einfach wieder am Anfang anknüpfen. Im Garten Eden, im Paradies. Sie kann auch nicht mal hinter das zurück, was die Eltern und Großeltern getan haben. Und die hatten ja schon auf einer etwas besseren Stufe gelebt, als die gerade lebende Generation. Und die Menschheit erlebt das negative Erbe, das wir von den Eltern und Voreltern von Anfang an übernehmen müssen, das geben wir weiter und zwar in einer Form, dass unsere Kinder noch auf einer minderwertigeren Lebensstufe leben als wir. Auch die Sintflut, mit der Gott die gesamte Menschheit wegen ihrer Verdorbenheit bis auf die eine Familie auslöschte, auch die Sintflut bringt offenbar keine qualitative Verbesserung. Sie wurde ja damit begründet von Gott, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und das Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Kapitel 6, Vers 5, dann folgt die Sintfluterzählung. Und in Kapitel 8, Vers 21 wundern wir uns, wie Gott seinen Entschluss begründet, der Erde künftig eine solche Katastrophe zu ersparen. Da sagt er, nein, keine Sintflut mehr, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist, ich füge mal ein, sowieso böse von seiner Jugend an. An den Verhältnissen vor der Sintflut hat sich also nichts geändert. Nochmal eine Sintflut hat keinen Zweck. Der Mensch ist unverbesserlich. So deckt die Urgeschichte schonungslos das tragische Sündenschicksal einer Menschheit auf, die sich anmaßt, Gott auf Augenhöhe begegnen zu wollen. Und hier setzt die Turmbaugeschichte sogar noch einen drauf, indem sie eine geradezu hoffnungslose Aussicht auf die Zukunft eröffnet. Und dafür müssen wir noch einmal einen letzten Blick auf das letzte gemeinsame Merkmal der Sündenfallgeschichte richten. Nochmal zurück in Garten Eden. Nach dem traurigen Absturz des Menschen auf eine Stufe tiefer im Garten Eden sehen wir Gott, der wieder mal missachtet wurde und sich eigentlich immer wieder mal beleidigt zurückziehen dürfte, damit beschäftigt, dem Sünder zu helfen, mit seinem neuen Elend klarzukommen. Dazu hilft Gott ihm doch noch. Noch im Garten Eden dürfen Adam und Eva ihre untaugliche Blätterbekleidung gegen praktische und wunderschöne Fellkleidung eintauschen. Und Jahwe selbst hat sie ihnen geschneidert. Hier an ein erstes Opfer zu denken, halte ich für ziemlich abwegig. Wem soll Gott denn ein Tier als Opfer geschlachtet haben? Die Felle für die Menschen reden hier allein von Gottes Treue zu den Untreuen, von nichts anderem. Den unbehausten Kain, der in seinem unsteten Leben von jedem Beliebigen erschlagen werden kann, ihn stellt Gott unter seinen persönlichen Schutz, muss man sich mal vorstellen. Und markiert ihn mit einem Kainzeichen. Und dieses Kainzeichen soll ihn vor feindlicher Mordlust schützen. Und zeigen, dieser Mann steht unter Gottes persönlichem Schutz. Für Noah hängt Gott den Kriegsbogen, mit dem er gegen die rebellierende Menschheit gekämpft hat, nach Beendigung der Flut in die Wolken. Dazu müssen wir wissen, da steht nichts von Regenbogen. Das Wort kennt das Alte Testament nicht. Da können wir uns erschließen. Da steht Keshet. Gott hängt den Keshet in die Wolken. Und was heißt Keshet? Kriegsbogen. Das ist ganz wichtig. Gott hängt den Kriegsbogen weg. Und jetzt wird er zum Friedensbogen, zum Regenbogen. Und dieser Regenbogen soll eben die Menschen, die durch die Sintflut verunsichert sind, des wiederhergestellten Friedens vergewissern, damit eine sintflutgeschädigte Generation beim nächsten Donnerwetter nicht in Angst und Schrecken fallen muss. Gott hilft jetzt auch noch einmal den Menschen, auf dieser Stufe ihr Leben zu gestalten und zu leben. Er klebt ein Pflaster auf die Wunde. Ein solches Verbinden von Wunden, mit dem Gott seine Menschheit befähigt, nach dem erneuten Verlust von Lebensqualität mit dem Leben zurechtzukommen, solch ein Verbinden von Wunden sucht man nun in der Turmbaugeschichte vergebens. Auf die Wunde des Zerbrechens der einen Menschheit kein Trostpflaster. Der letzten Episode der Urgeschichte fehlt dieser tröstliche Schlussakkord der anderen Sündenfallgeschichten. Am Anfang der Urgeschichte wird erzählt, dass die Menschen aufhören, mit Gott zu reden. Am Ende können sie nicht mehr miteinander reden. Zu Beginn der Urgeschichte wird erzählt, wie die Verbindung der Menschen zu Gott abreißt. Am Ende ist die Verbindung der Menschen untereinander abgerissen, weltumspannend. Die Turmbaugeschichte endet mit dem Blick in ein schwarzes Loch. Warum? Hört. Und Jahwe sprach zu Abram: Geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus der Familie deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und ich werde dich segnen. Und ich werde deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich werde segnen, die dich segnen. Doch wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und durch dich sollen gesegnet werden alle Sippen der Erde. Da ging Abram hin, wie Jahwe zu ihm geredet hatte. Dieser Text folgt unmittelbar auf die Turmbaugeschichte, wenn man mal davon abliest, dass da noch eine Genealogie dazwischen ist. Aber vom Ablauf der Urgeschichte folgt dieser Text unmittelbar auf die Urgeschichte. Und jetzt ist euch vielleicht was aufgefallen. In diesen Sätzen agiert Gott wieder als das handelnde Subjekt. Er teilt seine Vorhaben den Menschen mit. Er gibt die Befehle, geh aus deinem Land in ein Land. Er macht sich zum Subjekt, ich zeige dir das Land, ich werde dich segnen und so weiter. Ich werde dich groß machen. Und Abram ist es, der hört und gehorcht und hingeht. Ganz wie Jahwe zu ihm geredet hat, wird ausdrücklich festgehalten. In den ersten drei Versen ist, man höre und staune, fünfmal das Ich Gottes zu hören. Sechsmal erscheint Gott als das redende Subjekt und Abram stets als das angeredete Objekt. Und Abram übernimmt auch diese Rolle. Er tut, was Jahwe sagt. Gott selbst hat also die ursprüngliche Ordnung wiederhergestellt. Deshalb ist jetzt auf einmal wieder von Gottes Segnen und Segen die Rede. Ich werde dich segnen, du sollst ein Segen sein, ich werde segnen, die dich segnen, durch dich sollen gesegnet werden alle Sippen der Erde, alle Mischbrot. Einem fünfmaligen Verfluchen in Gottes, in der Urgeschichte, in den neun Kapiteln der Urgeschichte, steht hier in drei Versen ein fünfmaliges Segnen Gottes gegenüber. Von hier verstehen wir vielleicht, weshalb Gott nach der Turmbaukatastrophe die Wunden nicht mit einem Trostpflaster verschließt. Gott hat etwas Neues vor, etwas ganz anderes als bisher. Das alte Lied wird nicht mehr weitergedichtet. Gott schreibt ein neues. Hat er das alte Lied die ganze Welt im Blick? Die Menschheit schlechthin, so wird in Gottes neuem Lied nun das folgende Geschehen auf eine Familie fokussiert, ja, auf eine einzige Person. Gott handelt jetzt nicht mehr global mit der Menschheit, sondern auf dessen Wort mit einem einzelnen Menschen, mit Abram. Mit dem, der ihn Herr und Gebieter in seinem Leben lässt. Mit dem, der auf Gottes Wort die Antwort des Gehorsams gibt und Jahwes Ruf folgt. Darum beginnt Jahwe mit Abraham seine alttestamentliche Heilsgeschichte. Augenblick mal. Mit ihm beginnt Gott seine Heilsgeschichte. Mit Abrahams Gehorsam nun, mit der Tat eines Einzelnen, passiert was Erstaunliches. Da tritt in die Menschheitsgeschichte ein Ereignis ein, das für die Zukunft nicht weniger folgenreich ist, als es Adams Sünde war. Aus dem Gehorsam dieses einen, Abraham, entsteht ein ganzes Volk. Ein ganzes Volk. Und in diesem Volk findet Gottes Heilsgeschichte dann einen vorläufigen Abschluss. Mit der Verleihung des verheißenen Landes Kanaan an die 12 Stämme Israel geht eine ganz zentrale Heilsverheißung Gottes an Israel in Erfüllung. Jetzt sehen die Glieder des Gottesvolkes Israel ihre Existenz. Das habe ich zu schnell gesagt, das ist viel zu wichtig. Jetzt sehen die Glieder des Gottesvolkes Israel ihre Existenz nicht mehr nur von dem Sündenfall des einen von Adam unheilvoll bestimmt. Jetzt bestimmt auch der Gehorsam des einen, der Gehorsam von Vater Abraham ihr Leben, und zwar heilvoll. Abrahams gehorsames Reagieren auf Gottes Agieren setzt für Israel den Heilszustand Gottes Volk in Gottes Land in Kraft. Gleiches gilt heute für uns Christen. Auch unsere Existenz als Christen heute ist nicht mehr nur von den Sünden der Väter, speziell des Adam, unheilvoll bestimmt. Klar, auch wir Christen sind und bleiben Sünder. Das heißt, die Realität der Sünde und der Wirklichkeit der Urgeschichte lässt uns unser Leben lang nicht los, gewiss. Doch neben diese unheilvolle Wirklichkeit ist ein anderes Geschehen getreten. Ein heilvolles, ein heilbringendes, das nicht weniger unser gegenwärtiges Leben bestimmt, unser Leben als Christen, als der Ungehorsam des einen Abraham. Dieses Geschehen, sage ich euch heute Morgen ist für mich da Wirklichkeit geworden, als ich vor Gott bekannte, dass das Leiden und Sterben des Messias Jesus für mich Relevanz hat und für mein Leben unverzichtbar ist. Warum ist Jesus für mein Leben unverzichtbar? Weil Jesus, als er in der Wüste versucht wurde, dem Versucher nicht auf den Leim ging, als der durch diese Karte ausspielte, hör mal, als Sohn Gottes müsstest du doch eigentlich unter Beweis stellen, dass es für dich nichts Unmögliches gibt, dass du Gutes und Böses erkannt hast, also alles kannst, wie nur Gott kann. Du bist doch schließlich Sohn Gottes. Tu ein Wunder, dass alle es sehen und an dich glauben. Jesus verzichtet darauf, allen zu beweisen, dass Unmögliches und Wunder für ihn kein Problem darstellen. Selbst in der Stunde der gefährlichsten Versuchung, in der er sich als Gekreuzigter in den Tod hineinquält, selbst da widersteht er der Versuchung, das Unmögliche möglich zu machen, vom Kreuz nämlich herabzusteigen, wie es die Spötter von ihm verlangen, und allen zu beweisen, wer er wirklich ist. Schwer ist für ihn diese Versuchung, weil es für ihn eine Kleinigkeit gewesen ist, dem Ansinnen der Spötter nachzukommen. Ohne weiteres hätte er vom Kreuz herabsteigen können. Gar kein Problem. Indem sich Jesus nun aber im Garten Gethsemane, dann im Vollzug seines peinlichen Verhörs im Hof des Hohen Priesters und vollends am Kreuz auf dem Hügel Golgatha ganz unter Gottes Herrsein stellt, indem er darauf verzichtet, allen sichtbar das Unmögliche möglich zu machen, macht er das Unmögliche möglich. Nämlich die Rückkehr des Gottesrebellen Mensch in die Gemeinschaft mit dem Gott, gegen den er rebelliert hat, gegen den ich rebelliert habe. Meine Rückkehr macht er möglich. Das ist der Grund, weshalb Jesus mit seinem Leiden und Sterben und Auferstehen unverzichtbar ist. Er hat in meinem Leben das Unmögliche möglich gemacht. Ich, der Gottesrebell, der Sünder, ich darf in die Gemeinschaft Gottes, meines Schöpfers, zurückkehren. Und dieser Gott ist jetzt nicht mehr nur mein Schöpfer, er ist auch mein Erlöser. In Jesus Christus. Die in der Urgeschichte beschriebenen Folgen der Sünde, die menschliches Leben so furchtbar einengen und so bezwingend sind, diese Folgen der Sünde hat in meinem Interesse Gott selbst durchbrochen und nur er konnte es. Diese Folgen der Sünde sind jetzt für mich und für euch kein Schicksal mehr. Gewiss, sie bleiben Realität, habe ich schon gesagt, aber eben nicht die letzte. Neben die Realität der Sünde des einen, des Adam, ist jetzt die eine andere Realität getreten. Die Realität des Gehorsams des einen, Jesus Christus. Dieser Gehorsam des einen, Jesus Christus, hat unendlich weite Kreise gezogen, immer größere, bis zu uns hier nach Bergneustadt. Und dieser Gehorsam zieht heute weiterhin Kreise und erreicht Afrika und Asien, Australien und den amerikanischen Kontinent. Und die Menschen, die von dem Gehorsam des einen Messias Jesus ergriffen sind und jetzt unter Gottes Herrschaft stehen, sie können jetzt ihrerseits darauf verzichten, Wunder vollbringen zu müssen. Sie brauchen nur die Wunder auszuführen, die Gott ihnen gibt. Und die gibt's ja. Wir Christen, du und ich, wir können dazu stehen, und das ist mir jetzt ganz wichtig, dass wir nicht Gott sind, sondern nur Gottes Geschöpfe. Und das heißt Wesen mit Grenzen. Zum Geschöpfsein gehört das hinzu. Mit Abraham und Jesus können wir es uns leisten, auf den Anspruch, Unmögliches wird sofort erledigt, zu verzichten. Wir dürfen unvollkommen sein. Wir dürfen zu unseren Grenzen stehen. Zu den Grenzen, die Gott, der einzig Unbegrenzte, uns als eo ipso begrenzten Geschöpfen mitgegeben hat. Gott hat mir meine Grenzen mitgegeben. Das ist keine Missgeburt an mir, sondern Gott hat mir meine Gaben und die Grenzen meiner Gaben mitgegeben. Wir können unsere Grenzen akzeptieren, dann darum können wir auch akzeptieren, was Gott uns anvertraut hat. Und wenn wir das sehen und akzeptiert haben, was Gott uns anvertraut hat, dann können wir es auch optimal einsetzen unter Gottes Regie. Und wenn wir es unter Gottes Regie einsetzen, dann können wir auch in anderen Situationen einfach zurücktreten, einen Schritt, weil wir sehen, ein anderer kann es besser als ich. Das muss ich nicht machen. Ich muss das nicht machen, weil ich nicht unbegrenzt fähig bin und begabt bin. Ich bin ja nur Geschöpf und nicht Gott. Und ich will akzeptieren, dass ich Geschöpf bin und nicht Gott. Also, wenn jemand etwas anderes machen, besser macht als ich, hat Gott ihm das gegeben. Okay, das muss ich auch akzeptieren. Damit gebe ich Gott die Ehre. Ich akzeptiere es nicht, dem anderen den Vortritt zu lassen. Ich lasse dem anderen nicht den Vortritt als eine Qualität moralischer Vollkommenheit. Nein, sondern aus meiner Entscheidung heraus, ich habe Gott als meinen Herrn angenommen, der über mich herrscht, der in meinem Leben das Sagen hat. Und weil ich Gott als meinen Herrn angenommen hat, darf ich mich jetzt auch als Geschöpf annehmen. Bitte schön, als Geschöpf annehmen. Das heißt, ich darf mich mit meinen Grenzen annehmen. Selbstannahme, sich als Geschöpf annehmen, heißt darauf verzichten, alles zu können, Gutes und Böses zu erkennen. Ich habe es als eine unendliche Erleichterung, ja sogar als Befreiung erlebt, die Versuchung der Schlange ausschlagen zu dürfen und manchmal auch zu können. Ich darf darauf verzichten, Gutes und Böses zu erkennen, alles zu kennen. Ich muss da nicht dahin kommen, Unmögliches möglich zu machen. Alttestamentlich gesprochen, dass nichts, was ich ersinne, mir unmöglich ist. Wo ich dem Angebot der Schlange, ihr werdet handeln können wie Gott, widerstehe, finde ich zur Selbstannahme, das heißt zur Annahme meiner Begrenztheit und Unzulänglichkeit. Diese Selbstannahme beginnt dann je und je neu damit, dass ich mich entschließe, das sagte ich vorhin, Gott als meinen Herrn demütig, meinem Herrn demütig zu unterstehen. Und das heißt A, zu akzeptieren, was er meiner Persönlichkeit vorenthalten hat und B, dafür zu danken, dass meine Gegenwart unter seiner Herrschaft nicht mehr nur von der Gottesrebellion Adams bestimmt wird, beziehungsweise von der Sünde der Vorväter. Mein Leben wird ebenso bestimmt vom Gehorsam des einen, der in seiner tiefsten Machtlosigkeit am Kreuz sein größtes, mächtigstes Werk, seinen größten, mächtigsten Sieg erkämpft hat. Er macht mich frei von falschen Ansprüchen an mich. Er macht mich frei, das zu sehen und zu würdigen, wie viel unendlich gute Gaben er mir als mein Schöpfer in die Wiege gelegt hat und ihm dafür aus ganzem Herzen zu danken. Er macht mich dazu, versetzt mich in die Lage, das dann für ihn einzusetzen und fröhlich zu seiner Ehre ohne falsche Bescheidenheit zu würdigen und zu genießen, sodass ich auch sagen kann, jawohl, das kann ich. Das ist kein Hochmut, sondern damit ehre ich Gott, der mir etwas gegeben hat. Wunder stehen nicht in unserer Verfügung. Das gehört gerade zu dem Wort Wunder, dass Menschen es nicht bewerkstelligen können. Wunder stehen nicht in unserer Verfügung und Gewalt. Wunder sind allein Gottes Möglichkeit und Gabe. Und so gilt auch hier, Unmögliches wird von uns nur ermöglicht, wenn Gott es möglich macht. In unserem Glauben an ihn, in unserer Entscheidung für ihn, da erleben wir, dass Gott das Unmögliche möglich macht, uns eine Tür zu ihm öffnet. Und in unserer Lebensgestaltung erleben wir, indem wir nicht das Unmögliche selber möglich machen lassen müssen, dass wir viel möglich machen können mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Und wenn wir die Demut haben, uns loszulassen und auf ihn zu warten, erleben wir vielleicht auch manchmal, dass Gott in unserem Leben das, was wir für unmöglich halten, an anderen möglich macht. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.